Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Gleich drei Medien-Top-Managerinnen haben wir heute zum Interview eingeladen. Marion Horn, Bild-Chefredakteurin, Sonja Schwetje, Programmgeschäftsführerin NTV. Wir beginnen aber in Frankfurt am Main. Denn der Hessische Rundfunk, der bringt gerade das Bild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Wanken. Zu viel, zu teuer, zu schwerfällig. Der HR kündigt massive Reformen an. Veränderungen, die den HR deutlich verschlanken sollen. Ein Signal auch innerhalb der ARD. Gabriele Holzner ist erste crossmediale Programmdirektorin und stellvertretende Intendantin des Hessischen Rundfunks. Ich habe sie um kurz nach zwei unterwegs erreicht und gefragt, warum die Veränderungen vor allem das klassische Radio treffen werden.
Die Veränderungen treffen nicht nur das klassische Radio. Der Hessische Rundfunk hat ein Zielbild 2032 entwickelt. Also wo wollen wir inhaltlich, programmlich, strukturell, finanziell vor allem 2032 stehen? Da gibt es schon viele Mosaiksteinchen, die wir gemacht haben. Eine Bewegtbildstrategie, auch schon eine erste Audiostrategie. Sie wissen, dass in der ARD im Moment auch ganz viel passiert mit neuen Formen der Zusammenarbeit. Und jetzt gibt es das große, letzte inhaltliche, programmliche Mosaiksteinchen. Und das ist eine Radiostrategie. Wenn es gut geht, passen die Mosaiksteinchen alle perfekt zusammen und führen dazu, dass im Jahr 2032 der Hessische Rundfunk um einiges kleiner ist und ein Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer macht, das deren Nutzungsgewohnheiten entspricht. Dann wird es noch Radio und TV geben, aber wir wollen viel mehr im Digitalen unterwegs sein und wir wollen vor allem auch eine Säule stärken, die bei uns überschrieben ist mit Dialog, was Community Management im Digitalen bedeutet, was aber ganz analog und anfassbar Events und Veranstaltungen, wo wir für die in Hessen greifbar, nahbar, anfassbar sind und in den direkten Austausch gehen.
Ja, jetzt ist das Stichwort digital gefallen. Sie haben nicht mehr Geld, perspektivisch brauchen aber mehr Geld für das Digitale, wollen da erfolgreicher sein, auch auf Drittplattformen, auf YouTube, auf TikTok. Wie soll das gelingen, dass der HR da eine attraktive Digitalmarke wird?
Ja, das geht nur mit so einem abstrakten Wort wie Umschichten. Und solange dieses Wort Umschichten abstrakt bleibt, sagt jeder sofort, ja klar, wie sonst. Aber dass wir jetzt das Radio anpacken und sagen, wir nehmen Ressourcen jetzt schon in der Phase 1 bis 28 aus dem Radio raus, setzen konsequent auf ARD-Kooperationen, setzen konsequent auf die hörerstarken Zeiten und nehmen die Ressourcen, um sie ins Digitale stecken zu können und dort stärker zu werden und den Zielgruppen, die einfach nicht mehr linear unterwegs sind, und versuchen, dort Angebote zu entwickeln, wo wir die kriegen und denen ein attraktives Angebot machen zu können, um insgesamt erfolgreich zu bleiben.
Indem Sie aus bislang 6 Radiowellen auf 3 runtergehen, so konkret haben Sie es ja schon gemacht. Was also passiert auf dieser Wegstrecke?
Also die 3 Radiowellen im Jahr 2032 ist Stand heute sozusagen unsere Zielmarke. Und damit sagen wir aber 3 eigenproduzierte Vollprogramme. Damit wollen wir den Hörergruppen, die Ü50 sind, ein Angebot machen, um dann in 2027, 2028 die Entscheidung zu treffen, welche der 6 Wellen wir nicht mehr komplett als Vollprogramm fortsetzen, an welchen Stellen es vielleicht in verstärkte ARD-Kooperationen Mantelprogramme gibt, gehen wird. Oder. Wir halten uns da noch so ein paar Türen offen, weil ich habe es vorhin gesagt, in der ARD passiert gerade sehr viel und auch in der Medienpolitik passiert ja eine ganze Menge.
Der Vorsitzende des DJV Hessen, der sagt, dass er in Anbetracht dieser, ich zitiere ihn, als Strategie getarnten weiteren Sparrunde ohne inhaltliche Perspektive erneut einigermaßen erneut einigermaßen fassungslos sei. Und tatsächlich, Frau Holzner, sprechen Sie hier viel über Strukturen, weniger über Inhalte und die Menschen, die das produzieren sollen?
Nee, das stimmt nicht ganz. Wir sprechen hier intern sehr viel über Inhalte und wir sprechen noch viel mehr über die Menschen oder mit den Menschen, die das produzieren und produzieren sollen. Denn wenn ich von Fokussierung oder von weniger Wellen spreche, dann spreche ich ja davon, dass ich mit dem, was ich dann tue, erfolgreich sein will. Und ich spreche vor allem davon, dass wir neue Angebote machen wollen. Ja, wir müssen auch einsparen, aber hier reden wir vor allen Dingen darum, dass wir Ressourcen umschichten. Und ja, Menschen schichtet man nicht um, aber dass wir sagen, dass Menschen neue Aufgaben kriegen, dass wir Menschen auch zusätzlich qualifizieren wollen, um digitale Angebote zu unterbreiten, die ein bisschen anderen Gesetzmäßigkeiten folgen. Und ich widerspreche unserem DJV-Vorsitzenden hier ziemlich energisch.
Sie gehen damit innerhalb der ARD aber mit sehr konkreten Schritten voran. Welches Signal senden Sie denn da? Vor allem auch Ihr Intendant Florian Hager, der ja noch in diesem Jahr den ARD-Vorsitz übernehmen wird. Seht her, so macht man's.
Wir wollen jetzt nicht besserwisserisch sein oder der ARD sagen, wie sie es zu machen hat, aber der Hessische Rundfunk versucht schon seit vielen Jahren, sich konsequent zu transformieren. Wir gehen hier sehr konsequente Wege, die werden wir weitergehen. Unsere finanziellen Probleme sind auch echt. Jetzt sage ich ein Wort, was vielleicht eine Programmdirektorin nicht sagen sollte, aber die sind auch echt krass. Und wir müssen was tun. Wir glauben aber an den HR und seine Mitarbeitenden. Wir wollen eine Zukunft haben. Und deswegen gehen wir da sehr konsequent voran. Und wir wollen unseren Weg und unsere Zukunft gestalten. Und wir wollen nicht so gerne gestaltet werden und nur noch reagieren können.
Der Hessische Rundfunk steht vor einem massiven Umbau- und Schrumpfkurs. Das war Gabriele Holzner, Programmdirektorin des Hessischen Rundfunks. Medias Res hier, 15.43 Uhr. Wenn die Frau Bundesministerin morgens im Deutschlandfunk groben Unfug erzählt, dann kann das anschließend kein Sprecher mehr gerade bügeln oder herausschneiden, denn live ist live. Das ist das Risiko, aber auch der Reiz von Live-Interviews. Ganz anders ist das in der Zeitung, da wird anschließend abgetippt und dann der Frau Ministerin nochmal zur Autorisierung vorgelegt und die kann dann streichen oder abändern. Die Bild-Zeitung macht jetzt aus dieser jahrzehntelangen Tradition Schluss. Marion Horn ist Bild-Chefredakteurin. Ich konnte sie heute Morgen erreichen und habe sie gefragt, warum lassen sich Zeitungen in Deutschland überhaupt ihre Interviews autorisieren?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist schlicht und ergreifend tatsächlich so gewachsen, würde ich das nennen. Also wie ich finde, eine Unsitte. Also weil das ja bedeutet, dass das gesprochene Wort immer noch mal irgendwie getuned werden darf. Und wenn das nur ein Check ist, zu sagen, bin ich vielleicht in dem, was ich als Minister gesagt habe, nicht ganz klar verständlich gewesen, dass man es noch mal ein bisschen, wenn wir nennen das Journalisten, denn das nachschärft oder eben ein bisschen dimmt, mag das auch noch in Ordnung sein. Aber leider hat sich so eingeschlichen, dass ganze Passagen dann immer nicht mehr gesagt sein wollen. Und dass das, was man dann veröffentlichen soll, nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was im Gespräch wirklich gesagt worden ist.
Das macht dann der Pressesprecher, die Pressesprecherin dieses Ministers.
Ein ganzes Heer davon manchmal, ja.
Und wie viele Ihrer Politikerinterviews sahen nach der Autorisierung noch genauso aus wie vor der Autorisierung?
Genauso null. das normale Prozedere ist, es kommt der Text redigiert, wie ich das dann nenne, zurück und dann geht das Verhandeln los. Dass man sagt, aber das hat doch der Minister gesagt, können wir uns vielleicht wenigstens darauf einigen. Also man muss dann oder man ist dann als Medium in so einer, fast in der Bittstellersituation. Also obwohl man das gesprochene Wort exakt auf dem Band, das mitgeschnitten wurde, hat, muss man dann drum verhandeln, wie nah man an das gesprochene Wort geht. Und darauf hatten wir jetzt einfach wirklich, wenn ich das so salopp sagen darf, keine Lust mehr. Und nun kann man ja keinen Politiker zwingen, sich klar zu äußern, aber wenn er sich off-record oder wenn Sie so wollen, on-record, also es wird ja aufgenommen, das Gespräch. Man weiß ja auch, dass man in einem Interview ist. Wenn jemand sagt, die Atomkraftwerke, ich finde es ganz großartig, dass sie alle abgeschaltet sind, um dann hinterher im Interview draus zu machen, das war ein Fehler, das geht eben nicht.
Das war der konkrete Fall, der das fast.
Das war nicht der konkrete Fall. Ich habe mir fest vorgenommen, niemanden zu outen. Aber wissen Sie, es geht nicht nur um, dass man dann oft nicht mehr zu seinem Wort stehen wollte. Es geht auch um dieses verklausulierte Deutsch. Wir beiden führen jetzt ein Gespräch miteinander. Das, was nachher Sie davon senden werden, da wird man merken, dass zwei Menschen zusammen gesprochen haben. Würde ich das, was wir miteinander jetzt reden, zu bekommen als Autorisierung, würde ich jeder meiner Sätze, die ein bisschen kompliziert geworden sind, zu lang oder vielleicht nicht positiv für Bild, natürlich versuchen rauszustreichen. Es ist einfach ein Instrument dieser nachträglichen Autorisierung, was dem nicht wohltut. Jetzt, wenn Sie das hier senden, weiß man, wie die Chefredakteurin von Bild redet. Sie hat einen norddeutschen Slang in der Stimme, sie macht komische Sachen vielleicht auch, bildet komische Sätze. Das ist die Wahrheit. Würde man das glätten, wäre es ein Politikerdeutsch.
Aber vielleicht auch manchmal besser verständlich. Also sind autorisierte Interviews grundsätzlich die schlechteren Interviews?
Naja, sie sind immer die zweitbesten. Ich glaube, das darf man sagen, weil im Fernsehen und Radio gilt ja auch das gesprochene Wort. Und mir geht es vor allen Dingen aktuell in diesen Zeiten dieser großen Politikverdrossenheit geht es mir darum, mehr Authentizität rüberzubringen. Also wenn ein Politiker wie ein Mensch spricht, ist das erstmal gut, denn er ist ein Mensch. Und ich glaube, dass das wirklich hilft. Und wir geben unseren Lesern ja dabei auch die Möglichkeit, man sieht, wie wir es, man muss es ja für die Schriftform kürzen, es hilft ja nichts. Aber jeder Leser kann sich das ganze Gespräch anhören, ohne jede Bearbeitung, sodass er weiß, aha, das wurde gesprochen. Das ist gut für die Glaubwürdigkeit von Bild und das ist gut für die Glaubwürdigkeit des Politikers.
Jetzt macht Bild das ja schon. Und es gab dann die erste Anfrage, die Sie gestellt haben bei einem Minister, bei einer Ministerin und haben gesagt, übrigens, das läuft jetzt anders. Wie war da die Reaktion?
Ehrliche Antwort, es gibt teilweise Skepsis, weil man davon ausgeht, dass wir das tun, um irgendjemanden hinter die Fichte zu führen. Also das gibt manche Politiker, die denken, wir wollen ihnen irgendwas besonders Böses entlocken. Aber im Kern, wenn wir erklären, wie das Format funktioniert, wir machen uns ja auch selber dabei ehrlich. Und also wie gesagt, das ganze Interview wird live gestellt, man kann es in ganzer Länge hören. Gefällt das tatsächlich sehr, sehr vielen. Und gerade, weil man eben auch in einer sehr langen Form seine Inhalte bei Bild präsentieren kann. Es gibt manche, die nicht mit uns sprechen wollen. Aber die Regel ist, die allermeisten finden das Format sehr spannend. Ja.
Aber Interviews in der Bild-Zeitung sind ja meistens relativ kurz. Das heißt, Sie machen dann doch noch eine Nachbearbeitung, indem Sie nämlich kürzen?
Eine Nachbearbeitung ist ein gutes Wort. Also aus einem halbstündigen Gespräch haben Sie ein paar tausend Zeilen. Daraus müssen wir 200 machen. Ja, wir kürzen. Aber wie für jeden nachvollziehbar, nicht sinnentstellend. Das macht keinen Sinn. Niemand würde diese Gespräche mit uns führen, wenn wir irgendwie uns Inhalte rausziehen würden dabei, die mit dem Gespräch in Summe, wie es stattgefunden haben, einen anderen Ton machen würden. Würden Sie aus unserem Gespräch jetzt irgendetwas machen, was nicht stattgefunden hat, könnte man Sie nicht erwischen, weil Sie nicht parallel das ganze Gespräch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir tun das aber. Jeder kann in jedem Gespräch überprüfen, ob wir irgendeinen Spin in das Interview gebracht haben, das nicht wahr ist. Und unter uns würden wir das tun, wird der nächste Politiker nicht mit uns sprechen. Deswegen, wie gesagt, also es ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen der Politik und dem Journalismus bei Bild.
Was ist denn mit Ihren Formulierungen, also Ihrer Journalisten, Ihrer Fragen in den Interviews? Ist da ein Nachschliff erlaubt?
Nee, auch nicht. Also in der Textform, logischerweise kürzen wir auch unsere Fragen teilweise, aber eben nicht sinnentstellend. Und es ist, wie gesagt, für jeden nachprüfbar, wie hat der Interviewer, die Interviewerin die Frage gestellt und wie war die konkrete Antwort? Was es ja auch spannend macht, man hört dann halt, wann stutzt jemand oder wann fängt er an zu lachen oder merkt man, weil wir es ja auch filmen, dass es dem Befragten an der Stelle Spaß macht, über das Thema zu sprechen oder dass er hier so ein bisschen klemmig wird. Also es ist alles, was Sie in der reinen Schriftform sonst nicht erleben können, können Sie dort eben nachguckbar, nachhörbar und damit auch nachfühlbar erleben, als wenn Sie wirklich beim Gespräch dabei waren. Das ist das, was wir versuchen.
Wird Bild hier einsam bleiben oder werden andere folgen?
Ich merke an der Reaktion meiner Kollegen von anderen Medien, dass sie auch, ich komme aus Hamburg, deswegen sage ich jetzt, bannig genervt davon sind, dass in der Autorisierung so viel schief geht oder so viel Spannendes wegfällt. Ich halte für möglich, dass andere das machen, aber unter uns ist es mir eigentlich auch relativ wurscht. Für uns ist das ein Format, von dem wir glauben, dass das unsere 50 Cent sind für mehr Authentizität, für mehr Glaubwürdigkeit, auch für mehr, wissen Sie, wir haben draußen eine Stimmung kontra Politik, die ja wirklich besorgniserregend ist. Und ich glaube, wenn wir als so großes Medium Politiker auch menschlicher zeigen können, ist das erstmal gut.
Vielen Dank an Bild-Chefredakteurin Marion Horn im Interview mit dem Deutschlandfunk, das wir heute Morgen über eine Internetleitung aufgenommen haben. Sie war mir aus Berlin zugeschaltet, deshalb kleine Aussetzer. Ich bitte, das zu entschuldigen. Der Deutschlandfunk hier. Die KI, die künstliche Intelligenz, hält längst Einzug ins klassische Nachrichtengeschäft. Ganz offensiv sind der Nachrichtensender NTV und die dpa damit umgegangen. Mitte April haben beide ihr KI-Werkzeug vorgestellt. Es soll der Redaktion helfen, Relevanz und Nachrichtenwert von Agenturmeldungen zu erkennen, zu gewichten und passgenau umzuschreiben. Knapp 2 Monate lang hat die Redaktion von ntv.de Erfahrungen gesammelt. Ich habe Sonja Schwedtje, Programmgeschäftsführerin von NTV, gefragt, wie sich Kollege KI denn so macht im Newsroom.
Im Grunde genommen so wie ein anderer Kollege, der unterstützt oder Kollegin und neu im Team ist. An vielen Stellen sehr hilfreich, wird dann auch sehr gut angenommen. Und an anderen Stellen braucht es noch ein bisschen zusätzliches Training.
Da kommen wir gleich im Detail noch drauf. Aber ich möchte erst mal verstehen, was die KI genau macht. Den Nachrichtenwert erkennen. Also erkennen, wie relevant ist diese Meldung für NTV. Woher weiß die KI das?
Die KI hat ja den großen Vorteil, anders als Algorithmen, so wie sie bislang programmiert wurden, dass man ihr Dinge zeigt. Und sie sieht Muster und findet selbstständig Wege von einem Punkt zum anderen. Das heißt, grundsätzlich gab es einen Datensatz, also es gab die Agenturmeldungen und es gab Meldungen, die dann ntv.de, die Redaktionsmitglieder da ausgewählt haben, ja, und auch gewichtet haben. Und aufgrund dieser Entscheidungen, die eben Redakteure und Redakteurinnen getroffen haben, hat die KI sich selbst angeeignet, aha, das scheint dann wohl im Bereich der Relevanz im Sinne von NTV besonders wichtig zu sein. Und andere Sachen, es wird dann in Form von so einer Ampel dargestellt, sind vielleicht nicht in der Priorität ganz oben.
Aber solche Relevanzen können sich ja täglich oder stündlich verändern. Wird das System dann immer wieder aktiv mit neuen Schlüsselwörtern gefüttert oder lernt das System eigenständig?
Je mehr Erfahrungen wir mit dem Tool sammeln, desto mehr lernt diese KI auch. Was ganz spannend ist, ist, dass die Anwenderinnen und Anwender gemäß dieses Angebots, was das Tool bietet, zum Teil gut clustern können. Also sie haben eine bessere Übersichtlichkeit. Ja, wir haben das ja in Partnerschaft mit der dpa gemacht. Das heißt, am Ende geht es jetzt erstmal mit dem Datensatz auch der dpa-Meldungen. Und die kommen ja erstmal ohne Priorisierung einfach so eingeflogen. So, und das ist schon mal einfach eine Art von Anordnung und dann eben auch so ein Ampelsystem, was hilft. Und eine Relevanz ist ja auch noch zu unterscheiden. Ich habe jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen gestern gesprochen Und einige haben das zum Beispiel als Zeitgewinn angesehen, dass sie sagen, aha, dann habe ich Sachen, die sind da ganz oben. Da gucke ich jetzt als erstes mal drauf. Und dann sehe ich schon Sachen, die brauche ich auf jeden Fall mit einem Artikel und einem Video und vielleicht sogar noch mit einem Interview. Und ich sehe dann in den Sachen, die in der Ampel eigentlich nicht so eine hohe Priorisierung haben, also interessante Sachen, die aber jetzt keine große Tragweite haben, aber die können sich gut eignen, zum Beispiel für unsere Rubrik Der Tag, wo wir eben auch manchmal so kleine Sachen haben, die sind schnell erzählt, die brauchen keinen ganzen Artikel und vielleicht auch kein Video. Und das hilft ihnen schon mal sehr. Und nichtsdestotrotz ändert es nichts dran, dass man auch manchmal bei den niedriger priorisierten Themen guckt und sagt, ah, da mache ich jetzt aber doch nochmal mehr draus, wird nochmal ein Panorama-Artikel. Und von denen, die von der Relevanz hoch priorisiert sind, da muss man dann jetzt nochmal gegeneinander abwägen und vielleicht kommt dann das eine auch nur in so einer kleinen Schlagzeile bei Der Tag oder wie auch immer zum Tragen. Also ich hoffe, es macht es ein bisschen anschaulicher.
Ja, das mit der Relevanz, das ist ja dann schon komplexer. Da gehört ja eigentlich auch Erfahrung dazu, zu wissen, welches Gewicht diese Geschichte jetzt möglicherweise hat oder diese Meldung. Wo ist dann die Prüfinstanz einsortiert, die nochmal checkt, ob die KI hier wirklich richtig liegt?
Die Prüfinstanz ist immer ein Mensch. Das ist immer so. Also erstmal das Zustandekommen des Tools, da waren eben Menschen mit ihrer Erfahrung aus dem NTV-Markenkosmos bei dieser Erstellung des Datensatzes sehr stark und maßgeblich beteiligt. So, und am Ende ist es aber so, das Tool ist nur eine Unterstützung. Dort sitzt ein Redakteur, eine Redakteurin und hat es etwas leichter, in diesem Dschungel von Agenturmeldungen den Überblick zu haben. Aber die Auswahl treffen Menschen.
Aber die KI schreibt ja auch. Sie schreibt sogar im NTV-Sprachstil Meldungen vor. Was genau ist denn der NTV-Sprachstil?
Wir haben der KI gezeigt, so das ist ein Artikel, so wie er von der dpa bei uns reinfliegt ins System. Und das sind die Artikel, die NTV in der Redaktion dann daraus gemacht hat. So, das haben Menschen aus der Agenturmeldung gemacht. Und das ist der Datensatz. Und nochmal, also die KI kommt selber dahin, weil wir ihr gezeigt haben, das war der Ausgangsdatensatz und das war der Datensatz am Ende. Und finde du Wege, wie das klappt.
Und die Redakteurin, der Redakteur liest dann nur noch Korrektur?
Nein, also wir sehen es eher so, und insbesondere jetzt, wo wir die ersten Erfahrungen machen, wir haben die dpa-Meldungen und man kann dann in dem Tool sagen, bitte mach mir einen Vorschlag. Und beispielsweise gibt es auch ja Überschriften oder Zwischenüberschriften. Und wenn man da schon mal 5 oder 3 Vorschläge hat, dann hat man schon mal was, worauf man aufbauen kann. Und genauso ist es bei den Texten auch. Das ist tatsächlich etwas, wo die Expertise des Teams unverzichtbar ist, weil die Vorschläge, die sind halt noch nicht alle so, dass wir sagen, super, das gefällt uns auch so klasse. Aber wir glauben, dass es eben eine Zeitersparnis gibt. Und das kann ein Zeitraum von wenigen Minuten vielleicht pro Artikel sein, ne? Durch eine Übersichtlichkeit, durch Vorschläge, da wo vorher gar nichts war. Aber es hilft uns zum Beispiel dann auch nochmal einen zusätzlichen Aspekt zum Beispiel zu recherchieren oder mit aufzunehmen, der in der dpa-Meldung so gar nicht drin war, den wir aber relevant finden.
Gab es Bedenken, ob das im journalistischen Alltag am Ende doch zu Fehlern führen kann? Denn die KI kann ja nur mit dem arbeiten, was sie aus der Vergangenheit schon weiß und nicht mit dem neuen, aktuellen, das sie noch nicht kennt.
Also Fehler, wenn wir ehrlich sind, machen Menschen auch manchmal. Und für uns ist einfach entscheidend, dass die KI selber ja nicht die Entscheidung trifft, was wird publiziert, sondern bevor publiziert wird, hat jemand diesen Text intensiv bearbeitet, abgenommen. Und da ist die Verantwortung. Und aus meiner Sicht ist das Risiko damit genauso, wie wenn ein Journalist oder eine Journalistin auch die ersten Arbeitsschritte ganz alleine macht. Es hilft einfach, weil man schon mal eine Vorauswahl hat. Da, wo es tatsächlich für uns wichtig ist, ist, dass der Datensatz, also die Agenturmeldungen von einem verlässlichen und glaubwürdigen Partner wie der dpa eben stammt. Die dpa erfüllt mit ihren Meldungen bestimmte Qualitätskriterien, die wir auch an unsere Artikel und Inhalte stellen. Und gleichzeitig hat sie, auch wie wir, keine politische Interessensmotivation.
Sagt Sonja Schwedtje, Programmgeschäftsführerin des Nachrichtensenders NTV, der gemeinsam mit der dpa ein KI-Tool für seine Internetseite ntv.de entwickelt hat. Die KI hält hier also hilfreich, wie sie sagt, Einzug in den Redaktionsalltag. Hier folgt bei uns im Deutschlandfunk der Büchermarkt ganz analog. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagnachmittag.